aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute sprechen wir mit Oliver Eichet und Max Gier. Die beiden sind angetreten, um mit ihrem Startup Spectre Automation die Bauwirtschaft in die Digitalisierung zu führen und haben dafür das erste modellbasierte Assistenzsystem für Bauleitung und Poliere entwickelt. Mit ihrem dynamischen, über 20-köpfigen Team haben sie sich zum Ziel gesetzt, BIM-Modelle, Planungsdaten und all das, was auf der Baustelle den Alltag bestimmt, so zugänglich zu machen und nutzbar zu machen, dass daraus Effizienzgewinne, bessere Planbarkeit, höhere Zuverlässigkeit und am Ende ein zuverlässigeres, nachhaltigeres Baugeschehen entwickelt werden kann. Sie erzählen uns heute in unserem launigen, inhaltsvollen und spannenden Gespräch, wie der Weg in die Bauwirtschaft aussieht und wie Co-Creation funktioniert, wie es gelingen kann, mit Mittelständlern gemeinsam praxisorientierte Lösungen zu entwickeln, was Startups dabei beachten sollten, wie Bauunternehmen mit Startups erfolgreich zusammenarbeiten können und letztendlich, wie beide gemeinsam dann ein Stück weit Zukunft gestalten können. Also springen wir rein in dieses spannende Gespräch. Es ist etwas länger geworden. Es ist auch tonmäßig ein bisschen angekratzt. Martin und ich waren noch im Ausklang einer kleinen Frühjahrserkältung. Man hört das etwas, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun. Wir haben dafür glasklare Gedanken und kristallklare Schlüsse aus diesen Gedanken und Ideen für die Umsetzung in vielen der Unternehmen da draußen, die uns hoffentlich zuhören. Also viel Spaß, auf geht's. Ja, herzlich willkommen. Heute sehr schön die Gründer und Geschäftsführer von Spectre, Olli und Max. Wir wollen heute ganz tief einsteigen in Automation und KI und die Frage, wie Technologie uns auf der Baustelle helfen kann und nach vorne bringen kann. Hallo Martin.
Hallo Christian, auch ich freue mich auf unser Gespräch heute in Viererrunde. Hallo Olli, hallo Max. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, hallo auch von unserer Seite. Lieber Martin, lieber Christian, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, hier sein zu dürfen.
Auch von mir, hallo in die Runde. Wir freuen uns sehr, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist uns natürlich eine Freude und eine Ehre, ein Stück Zukunft hier heute zu Gast zu haben. Und wir wollen mal schauen, ob wir ein bisschen Zukunft in die Köpfe unserer Hörerinnen und Hörer transportieren können. Spectre, ein cooler Name, klingt fast wie ein Bond-Film, könnte man sagen. Klingt sehr zukunftsorientiert. Was macht ihr genau und wer seid ihr? Ihr beide eigentlich und wer ist euer Team und wie seid ihr dazu gekommen? Warum sucht man sich gerade die Bauindustrie aus? Ja, man kann jetzt nicht sehen, dass Martin gerade das Gesicht verzogen hat, weil der sagt sich natürlich, ist doch keine Frage, Christian, ist doch völlig klar, aber ich stelle sie trotzdem.
Ja, zunächst einmal ist, glaube ich, ganz wichtig klarzustellen, wir sind auf der guten Seite, nicht wie bei James Bond auf der schlechten Seite. Ich fange mal ganz kurz mit mir an, dann kann Max ergänzen, dann tauchen wir einfach mal ein, wie wir eigentlich miteinander verzahnt sind und dann auch dazu gekommen sind, Spectre gemeinsam zu gründen. Mein Name ist Oliver Eichet, gebürtig aus Aachen, habe tatsächlich überhaupt gar keinen Hintergrund in der Bauindustrie, abgesehen von der Tatsache, dass mein Opa gelernter Maurer war. Und bin eher unternehmerisch veranlagt und in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mit 14 dann mein erstes Unternehmen auch im Rahmen des Deutschen Gründerpreises für Schülerinnen und Schüler gegründet. Danach ein bisschen was noch weiterverfolgt und bin dann 2015 an die Gründungsschmiede, wenn man so möchte, in Deutschland gegangen, an die WRU in der Nähe von Koblenz, in Fallender konkret. Dann noch über die Strategieberatung in der Schweiz gelandet für meinen Master. Und dann haben wir uns im Endeffekt im Sommer 2020, im ersten Sommer der Pandemie wiedergefunden. Aber wie wir uns wiedergefunden haben, erzähle ich, nachdem Max auch nochmal ganz kurz gesagt hat, wer er denn ist.
Genau, danke dir, Olli. Also ich bin Max Gier, ich komme auch aus Aachen, wenig überraschenderweise, weil ich den Olli schon 25 Jahre kenne. Wir sind quasi Haustür an Haustür aufgewachsen, sind zusammen auch zur Schule gegangen. Dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt und irgendwann wieder getroffen, wie der Olli schon angeteased hat. Ich selber komme auch nicht aus der Baubranche, habe auch nicht Bauingenieurwesen studiert, habe aber Familien-Background in der Bauindustrie. Also ich komme aus einer Bauunternehmerfamilie. Mein Opa hat ein Bauunternehmen dann von Vater und Onkel weitergeführt worden bis vor einigen Jahren. Bei mir ist gefühlt die ganze Familie irgendwie mit der Bauindustrie verzahnt. Also es gibt Bauingenieure, Maurermeister, Polier und so weiter in der Planung und in der Ausführung von allem etwas. Ich bin so ungefähr der Erste, der gesagt hat, ich mache nichts mit Bau. Ich mache Maschinenbau, kommt zwar auch Bau drin vor, aber ist ein bisschen anders, geschuldet durch meine Liebe zu Fahrzeugen, Motorrädern und allem, was sich bewegt und einen Motor hat. Habe ich Maschinenbau in Aachen studiert und dann im Master Fahrzeugtechnik. Habe aber festgestellt, dass mir die Software viel mehr Spaß macht, als irgendwie Zahnräder auslegen und sowas in die Richtung. Und bin dann über das automatisierte Fahren über Autos letztendlich zur Software gekommen. Habe dann Deutschland verlassen für eine Zeit lang, auch schon während des Studiums, bin wieder zurückgekommen, wieder hin, wieder zurück durch die Pandemie, und zwar nach San Francisco, und habe in San Francisco für ein Startup gearbeitet. Damals noch Startup, heute über 2000 Mitarbeiter, was sich genau mit diesem Thema autonomes Fahren befasst. Und habe da so meine Leidenschaft und auch meine Expertise im Sinne Software und KI entdeckt, hatte aber natürlich immer diesen Pol zu Hause, die Familie, die in der Bauindustrie unterwegs ist, und die Gespräche sind dann manchmal sehr spannend, wenn man weiß, Onkel und Tante arbeiten noch mit Stift und Papier in der Bauausführung, und man selber arbeitet in San Francisco so am Zahn der Zeit und hat eigentlich für alles ein Software-Tool, und hat schon lange keinen Kugelschreiber mehr gesehen. So viel zu mir erstmal, habe ich mit dem Olli dann wiedergefunden und dann haben wir entschieden, wir sollten vielleicht zusammen gründen.
Richtig. Im Sommer der Pandemie, hat es eben schon angedeutet, haben wir uns dann auf einer Party wirklich ganz, ganz zufällig getroffen wieder und haben gesagt, weil Max so einen kleinen Prototypen gebaut hat, also man kann sich das vorstellen, er saß mit seinem PlayStation-Controller an einem Laptop und hat dann über einen 5G-Chip, glaube ich, war es, so ein kleines Modellauto gesteuert. Das Ganze nennt man dann Teleoperation oder auch Fernsteuerung. Und wir haben gemeinsam überlegt, okay, welche Anwendungsfälle gibt es denn für diese Technologie? Und dann haben wir uns die Landwirtschaft angeschaut, auch mal das Militär, aber vor allem sind wir in einer Industrie hängen geblieben. Und große Überraschung, das ist dann die Bauindustrie gewesen. Und ja, von dort an dachten wir, okay, unser Ziel ist es, gemeinsam Kräne zunächst fernzusteuern und dann perspektivisch zu automatisieren. Haben das rausgetragen, mit vielen Experten und Expertinnen geredet, sind dann auf die Baustelle gegangen. Und da kommt dann auch mein Baustellen-Background in Anführungszeichen her. Ich habe dann ein Praktikum gemacht als Bauleiter für 3 Monate, parallel zu meiner Masterarbeit. Und was wir gelernt haben, ist eines, das, was wir da vorhaben, interessiert gefühlt niemanden. Und wir haben ganz, ganz andere Themen, fundamentale Digitalisierungsprobleme. Und die galt es zu lösen. Und das mündete dann im Endeffekt in der Gründung von Spectre ungefähr ein Jahr später nach dieser Forschungs- und Entwicklungsphase, wenn man so möchte, im ersten modellbasierten Assistenzsystem für Bauleitung und Poliere, wie wir es nennen.
Also ihr habt festgestellt, dass ihr eigentlich der Problematik schon einen Schritt voraus wart mit euren Ideen und gesagt, wir müssen eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal die Grundlagen schaffen. Das ist noch gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also um mal schon mal vorwegzugreifen, also ich finde es erstmal schön, Max, es scheint, dass die Familie dann auch da wieder versöhnt ist, dass dann doch wieder auf die, in dem Fall ja wirklich die richtige Seite, nicht die dunkle Seite, sondern auf die richtige Seite des Themas gewechselt wurde. Und ich finde es ganz spannend, ich bin in Hamburg auch hier an der HAW tätig, am Bereich Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau. Insofern schließt sich sogar da ein Kreis zwischen uns und ich kenne viele der Fahrzeugbesessenen da, die eben auch an solchen Themen rumtüfteln. Insofern kann ich das auch persönlich nochmal gut nachvollziehen. Und es ist ja genau so, man hat eine Leidenschaft für so ein Thema und dann braucht man die richtige Anwendung dafür und die hört man ja bei euch auch, hat sich so entwickelt, ja, aus der Sache heraus. Man hat offen geguckt und ein bisschen probiert und dann hat sich das so entwickelt. Ich würde, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, nochmal die Frage stellen, San Francisco, Ausbildung in anderen Themen, ganz spontan gesagt, was kann die Bauindustrie denn von anderen Industrien oder auch von Startups, wenn man jetzt nochmal nach Amerika guckt, lernen? Was braucht die Branche? Vielleicht so als 1 oder 2 Eigenschaften, die man sich abgucken könnte.
Ja, ich würde sagen, vor allem Offenheit, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Also man merkt das vor allem im Fahrzeugbau. Das ist lang nicht mehr Maschinenbau. Ne? Man hat sehr viele digitalen Komponenten und da ist genau das passiert. Man hat irgendwie das ganze Mechanische, den Maschinenbau mit der Software fusioniert. Daraus entsteht dann Autonomous Driving. Und die Bauindustrie ist noch so ein bisschen für sich selber. Und wenn man das Ganze jetzt mit Software kombiniert, erlangt man vielleicht Autonomous Building irgendwann. Wer weiß, auf jeden Fall, das wäre mein Appell, da zusammenzuarbeiten, offen für andere Disziplinen zu sein und zu schauen, wie man da zusammen Großes schaffen kann und innovieren kann.
Ich glaube, da sprichst du uns allen aus der Seele an der Stelle, Martin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was mich mal interessieren würde, Olli, du hast gesagt, du hast Praktikum bei der Bauleitung gemacht. Was waren denn die größten Probleme, die du gesagt hast? Du hast gesagt, die haben ganz andere Probleme. Welche waren das denn?
Ja.
Also ich vermute, ich kenne die Antworten, aber ich bin mal gespannt, was rauskommt.
Ja, also im Endeffekt ist es, glaube ich, multifaktoriell. Aber ich glaube, das Problem, was ich gesehen habe, ist, dass die Jungs und Mädels jeden Tag arbeiten, aber gefühlt diesen Bezug ein Stück weit verlieren zu dem großen Ganzen. Ja, was meine ich damit? Man macht seine Wochenplanung, schaut, was passiert wann, von wem, hakt Aufgaben ab, hat gefühlt 37 Themen gleichzeitig. Nicht zuletzt deswegen gibt es ja auch viele, die einfach diesem Stress erliegen und auch Richtung Burnout schon gehen, weil es ist wirklich eine zumutbare Rolle als Bauleiter und Polier. Aber vor allem haben diese Leute eben nicht die richtigen Tools, nicht die richtigen Informationen, um Entscheidungen zu treffen, die ihnen das Leben leichter machen. Und vor allem wird ihnen kaum Arbeit abgenommen, sondern es ist oft doppelte, Dreifacharbeit, nicht wertstiftende Aktivitäten. Ja, und das führt dazu, dass man irgendwie Woche für Woche arbeitet, man hakt irgendwie ab. Natürlich hat man die ganzen Probleme mit Pläne sind nicht da, Material ist nicht da, der Nachunternehmer kommt doch nur mit 5 statt mit 7 Leuten und so weiter. Aber im großen Ganzen fehlt so diese Übersetzung in, was heißt das denn hinten raus bei diesem Projekt? Sondern man sieht sehr in seinen Mikrofokus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir verändern müssen, dass man eben diese Bruchstellen, Planung, Ausführung, auch Ausführung FM-Bereich überhaupt, dass man die schließt durch ein durchgängiges Informationsmodell, das Leuten dabei hilft, datenbasiert und automatisiert Entscheidungen zu treffen. Und wichtig ist dabei eben die Unterstützung und nicht das Ersetzen, sondern die Unterstützung dieser Leute vor Ort.
Und was hat dann jetzt euer Tool gemacht in erster Linie, um das zu beheben? Also
ja, genau. Wir gehen genau da rein eigentlich. Dieser Bruch, Planung, Ausführung ist genau das, was wir bespielen, indem wir das Herzstück einer Baustelle, nämlich die Wochenplanung, digitalisieren. Ja, das heißt, die Frage, was passiert wann, von wem, mit welchem Material, die Fragen, die man sich auf jeder Baustelle stellt, egal jetzt ob in Deutschland, in Japan oder in den USA, die helfen wir im Endeffekt abzubilden. Wie geschieht das? Der Bauleiter bzw. Polier, das sind unsere Kernnutzer, die klicken auf eine Wand, eine Decke oder einen Raum in Innenausbau und sehen dann zu diesem Objekt oder zu der Objektgruppe alle Arbeitsschritte bzw. LV-Positionen, die zu erbringen sind und planen dann im Endeffekt datenbasiert, weil sie eben Materialien kennen, sie kennen geschätzte Kosten und zeitliche Aufwandswerte, planen dann, wann was passiert. Also erstellen ihre To-Do-Liste, die sie sonst entweder im Kopf erstellen oder mit Post-its an der Wand oder in einer Tabellenform, wie auch immer. Und das Schöne ist, dass man dann, wenn man das mit uns eben modellbasiert macht, dass wir viele, viele Prozesse, die jeden Tag anfallen, automatisieren können und damit eben Bauleitung und Poliere Zeit sparen. Und dazu gehören unter anderem die Kommunikation zu Mitunternehmern, Dokumentation, ja, wenn ich digital plane, ist die Dokumentation als Abfallprodukt dessen, Baufortschritt visualisiert im Modell oder im Terminplan, also wir generieren einen Live-Terminplan und hinten raus das ganze Thema Leistungsmeldung und Abrechnung. Das heißt, wir entlasten sie mit monotonen, wiederkehrenden Organisationsaufwänden und bringen dadurch den Fokus auf das, wo sie wirklich gefordert sind bei der Qualität der Ausführung.
Zwangsläufig dafür, so habe ich es auch richtig verstanden, ist ja ein Modell im Hintergrund, also ein modellbasiertes Arbeiten. Wie schätzt ihr denn aktuell die Skalierbarkeit ein? Weil, also ich habe neulich mal auf einer Tagung, stand ich vorne, habe einen Vortrag gehalten, Christian, ich glaube, das war sogar, wo wir zusammen waren, einer gesagt hat, ja gut, also vor 15 Jahren haben die Professoren mit den grauen Haaren gesagt, in 10 Jahren wird BIM der Standard sein. Jetzt stehe ich als jüngerer Kollege da und versuche zu erzählen, dass BIM wahrscheinlich morgen schon der Standard ist. Wenn man aber ja ehrlich aktuell in die Bauprojekte reinschaut, sind wir ja aktuell immer noch in der Phase, ich kenne keine Prozentzahlen, das ist auch, glaube ich, schwierig zu bemessen, aber wir sind immer noch in der Phase, wo wir eher über Pilot oder Leuchtturmprojekte sprechen, die modellbasiert angeboten werden. Oder halt Firmen, die das sich auf die Fahne geschrieben haben. Aber wo eine Firma dann immer alles modellbasiert, weil die halt den Mehrwert erkannt haben. Die machen dann alles so. Aber das, sag ich mal, das Standardprojekt in Deutschland, ich pick in den Sack rein und kriege auf jeden Fall ein modellbasiertes Projekt. Soweit sind wir ja noch lange nicht.
Ja.
Wie schätzt ihr das für euch ein? Das hat ja bei euch auch ganz viel damit zu tun, welche Skalierbarkeit ihr habt.
Martin, erstmal, also wir haben, das war einer der Vorträge, die wir zusammengehalten haben oder wo wir zusammen dabei waren. Also und es ist eigentlich erschreckend, dieser Satz auf der einen Seite. Und ich wollte auch nochmal einhaken, bevor du darauf antwortest, auf die Frage, wir sind ja in einer Branche, die natürlich über die letzten Jahre immer wieder auch dafür kritisiert worden ist, dass sie so geringe Produktivitätszuwächse hat, dass sie sich so wenig nach vorne entwickelt hat. Jetzt haben wir schwindende Personalressourcen. Wir haben, ich sag mal, immer schon eine sehr angespannte Ertragslage gehabt. Wir haben immer schon hohe Risiken gehabt in den Bauprojekten. Es ist so schwer nachzuvollziehen, warum man nicht genau an diesen Produktivitätsstellschrauben, wie kann ich irgendeinen Prozess, der immer wieder da ist, ich dokumentiere irgendwas oder na, ich bewege viele Daten, ich gebe Daten mehrfach ein, wie kann ich den sozusagen einfacher machen, alleine schon aus Ertragsgesichtspunkten? Ja, ist es wirklich erstaunlich, und das ist dann der Kern auch meiner Frage, warum die Unternehmen nicht von sich aus da drauf kommen, sondern manchmal eher auch Energie da reinstecken. Ich vermute, dass das, würde ich gerne mal wissen, euch zu sagen, wir brauchen das an der Stelle nicht oder das haben wir noch immer anders gemacht oder so geht das eben irgendwie nicht oder bei uns ist das ganz besonders, da geht das so nicht. Also da wird viel Energie in manchmal das Beharrungsvermögen gesteckt, statt so in die Lösung, also noch bevor Spectre oder andere irgendwo um die Ecke gekommen sind. Und das wundert mich so, weil die Painpoints sind ja offensichtlich. Also ich habe es schwer, Geld zu verdienen in der Branche, es ist leicht, Geld zu verlieren.
Ja, also. Zwei sehr, sehr große Fragen. Wir versuchen das mal Schritt für Schritt aufzuarbeiten.
Ihr seid ja auch zu zweit.
Genau, ich fange vielleicht mal bei Martin an mit der Frage 3D-Modell-Verfügbarkeit. Ja. Grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, damit man Spectre nutzen kann, braucht man eigentlich nichts außer einen 2D-Plan. Ja, das ist die Mindestanforderung, dann modellieren wir das im Zweifel selber. Das machen wir nicht gerne, weil wir sind ein Softwareunternehmen und kein Modellierungsunternehmen, aber wir können es zur Not. Warum, erkläre ich gleich auch, warum das 3D-Modell so entscheidend ist. Was wir in aller Regelmäßigkeit sehen, ist aber ein Modell, das vielleicht nicht vom Bauunternehmen selber kommt, aber wir sagen dann, ja, ruf doch mal bitte deinen Statiker an oder deinen Architekten, der hat sehr wahrscheinlich ein Modell. Und ich würde sagen, in 90% der Fälle, wo wir das ansprechen, und wir reden ja wirklich von mittelständischen Bauunternehmen, ja, sagen wir 50, 60 Millionen Umsatz, hat der Statiker ein Modell oder der Architekt. Und dann kommen wir nachher auch zu dem Thema Modellqualität. Natürlich gibt es da Abweichungen, aber damit können wir umgehen. Darauf sind wir spezialisiert. Und das war unsere zentrale Herausforderung in den letzten Jahren, mit dieser Varianz an Datenqualität umzugehen und diese Daten dann sogar zu verbessern, teilweise automatisiert, teilweise auch manuell. Neben dem Modell hat jedes Bauvorhaben, zumindest das wir bisher gesehen haben, einen Terminplan. Das heißt, das ist eigentlich Standard in der Branche. Und dann gibt es sogar Unternehmen, die modellbasiert kalkulieren. Dann zieht man wirklich LV-Positionen in diese Wochenplanung rein. Andere machen mit uns eine modellbasierte Kalkulation. Also das kann man bei uns innerhalb von wirklich wenigen Minuten und Klicks erstellen. Da helfen wir Unternehmen praktisch, diese Kalkulation nachträglich zu erstellen. Warum ist das 3D-Modell so entscheidend? Weil wir neben der Visualisierung, die direkte Mehrwerte übrigens bringt für die Baustelle, um schon mal ein bisschen was in die zweite Frage reinzugehen, wir sehen das Modell nicht nur als Visualisierung, sondern vor allem als die intuitivste Art und Weise, Daten abzurufen. Ja, 3D-Modelle sind eine Datenbank, die jeder versteht. Egal, ob ich seit 30 Jahren lang draußen bei Sonnenschein, Regen und Schnee stehe als Polier oder wie ich Bauherr bin und vielleicht gerade mein erstes Projekt habe. Jeder versteht, dass wenn dieses Element auf grün ist, dann ist es abgeschlossen. Und wenn ich auf dieses Element klicke, dann sehe ich die Positionen, die zu dieser Wand zugeordnet sind, weil es einfach eine super intuitive Datenstruktur ist, die, und das ist das alles Entscheidende, durchgängig ist über die GUID, die General Unique Identifier, also jedes Bauwerkselement hat eine eigene Kennziffer, die einzigartig ist. Und die ist eben stabil entlang aller Projektlebenszyklusphasen, sodass es eben als ideales Austauschformat gilt zwischen den Phasen, Bruchplanung, Ausführung, Bruchausführung, FM, aber eben auch zwischen Softwares. Und deswegen sind 3D-Modelle so entscheidend. Und vielleicht noch zum Mehrwert, und dann mache ich einen Atemzug Pause und der Max kann vielleicht noch einspringen. Genau, es ist dieser Aha-Moment, ja, wenn der Polier zum ersten Mal einfach sein 3D-Modell bedient. Ja, und das Einfache ist das ganz Entscheidende. Natürlich wird der Polier sich nicht hinsetzen und ein Revit öffnen, das im Zweifel an seinem Laptop schon direkt abstürzt, weil es viel zu komplex ist. Es braucht einfache Software, die dem Polier mit 7 Knöpfen, die er sieht, nicht mehr und nicht weniger, dabei hilft zu verstehen, was er hier macht. Und dann sieht man unterschiedliche Fundamenthöhen auf einen Blick und hat nicht mehr 25 Pläne im 2D-Format draußen liegen. Dann sehe ich meinen Baufortschritt visualisiert und kann in Baubesprechungen sogar aus dem Homeoffice machen, was wir von einem Bauleiter gehört haben, der Corona hatte. Dann ergeben sich all diese Anwendungsfälle, die BIM ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen entzaubert, weil es negativ klingt, aber BIM einfach macht und dann auch für Unternehmen sehr ersichtliche Mehrwerte bietet.
Sehr gut. Viele Punkte. Ich will da vielleicht ein bisschen technischer ergänzen, wenn ich darf. Und zwar hat der Olli schon angeteased, dass das 3D-Modell eine sehr gute Datenstruktur auch ist. Und das nutzen wir für uns. Also das ist wirklich ein Kernbestandteil, dass wir sagen, wir wollen bauteilbasiert arbeiten, auch wenn das für den Nutzer teilweise gar nicht so erscheint und der halt kann auch mit größeren Bauteilgruppen, mit Zonen interagieren. Aber dieser Bauteilbezug ist für uns essentiell, weil alles, was letztendlich stattfindet, kann super an Bauteilen dokumentiert werden. Es sind die Dimensionen, es sind die Materialien, es sind aber auch die Nachunternehmer, die daran gearbeitet haben. Es ist von mir aus auch das Wetter an dem Tag, an dem das Bauteil erstellt wurde in einer bestimmten Phase. Ja, das heißt also, dieses 3D-Modell in das Zentrum zu nehmen und zu sagen, wir machen alles von diesem Bauteil ausgehend, dokumentieren von diesem Bauteil ausgehend, ist für uns sehr, sehr entscheidend und hat sich als super stark rausgestellt, weil man dann eben sehr einfach diesen Rückbezug wieder bekommt, wie der Olli gesagt hat, das Modell ist einfach zu verstehen. Das heißt, wenn ich Zugriff auf diese Informationen haben will, dann kann ich durch dieses Modell auch einfach Zugriff erlangen. Also ich möchte wissen, diese Wand, als die erstellt wurde, was hatten wir für ein Datum, was hatten wir für ein Wetter und so weiter, dann gehe ich wirklich hin und klicke auf diese Wand. Also die Dokumentation ist auch nochmal viel einfacher zugänglich. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, also wenn ich probiere, andere Lösungen zu finden und irgendwelche Benennungen mir auszudenken, Baustelle 4, Haus 3a, Abschnitt 3, viertes OG, Wohnung links oder sowas. Wenn ich da einen Mangel und die entsprechende Dokumentation nach 3 Jahren brauche, dann weiß kein Mensch mehr, was Apartment links im Haus 3a war. Aber jeder weiß genau, wenn ich mir den Mangel angesehen habe und das 3D-Modell sehe, wo ich hinklicken muss, um die entsprechenden Informationen zu bekommen. Und deshalb ist das wahnsinnig stark, zum einen für diese Vorwärtsart, für dieses Plan, für den Polier, aber auch für die Dokumentation baustellenbasiert. Und das ist eine Sache, die bei uns so ein bisschen hinter den Vorhängen stattfindet. Wir bauen eine unfassbar große Datenplattform auf, die so granular ist mit Ist-Daten, dass wir daraus extrem gut lernen können und super Erkenntnisse über das Bauprojekt auch im Nachhinein bekommen können. Genau, und vielleicht noch zum Thema Verfügbarkeit von 3D-Modellen und dann mache ich auch eine Pause, sehen wir, dass es besser wird. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Also uns gibt es ja nicht erst seit gestern, wir sind noch nicht super alt, aber wir werden im Mai 3 Jahre alt. Und am Anfang war es deutlich schwieriger, diese Modelle zu finden. Das ist nicht mehr so. Wir haben unsere Champions gefunden, die haben vor 3 Jahren das erste BIM, ich sage jetzt mal BIM-ähnliche Projekt gemacht und haben den Mehrwert erkannt und rollen BIM aus oder haben BIM in dieser Zeit ausgerollt, was großartig ist. Es gibt aber auch immer mehr Unternehmen, die eben sagen, wir wollen in diesen Bereich vordringen, wir erkennen das. Also dieses Beharrliche und dieses, hey, wir wollen gar nichts ändern, ist nicht das, was wir wahrnehmen. Man schreibt der Bauindustrie das oft zu, so, ihr wollt doch gar nichts ändern, das haben wir schon immer so gemacht. Aber die Praxis, zumindest uns gegenüber als Startup, ist tatsächlich anders. Also wir sprechen mit Leuten, die sagen, ihr habt es verstanden, Erkenntnis, super, genau so wollen wir das machen und genau so wollen wir auch arbeiten. Und dann kommt aber oft dieser Schritt zurück, man hat dann so ein bisschen Angst und sagt, aber ich glaube, wir haben nicht die richtigen Daten, die es dafür braucht. Und dann, hat der Olli schon angesprochen, finden wir meistens das, was wir brauchen. Und die Schwelle da gering zu halten, ist wichtig. Aber die Entwicklung zu sehen, dass die Schwelle immer schneller erreicht wird und wir immer bessere Daten bekommen, ist eine großartige Entwicklung.
Also ich glaube auch jetzt diese letzten 3 Jahre, die machen natürlich auch schon wieder was aus. Auch ich glaube, Corona hat uns an vielen Stellen zwar geärgert, aber doch geholfen, ins digitalere Denken zu kommen und uns auch etwas abzukoppeln, nicht nur von der räumlichen Abhängigkeit, sondern auch eben teilweise von diesem physischen, ich muss das Schreiben anfassen, sondern ich habe irgendwo auch lebe in der Virtualität und stelle mal fest, da geht doch auch viel mehr als vorher. Also ich glaube, dieses ganz primitive Training über Teams und Zoom und all diese Dinge, wo man gemerkt hat, damit lassen sich auch ganz einfache Workflows mal irgendwie ganz gut machen, hilft da schon als Rückenwind, weil so eine Hemmschwelle einfach überschritten wurde. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, das Wort einfach und einfach machen hat sich jetzt bei euch wirklich durchgezogen. Und darum geht es ja. Also ich kann ganz tolle, komplexe Lösungen haben, wenn die nicht bedienbar sind von denen, die sie bedienen müssen, dann wollen die das nicht. Und wir kennen alle das gute Beispiel, gibt irgendwie einem kleinen Kind ein iPhone in die Hand, da musst du ja keine Schulung machen, sondern die gehen damit relativ intuitiv um und können in der Regel Dinge, von denen Eltern sagen, wäre besser, wenn sie nicht können würden. Und so ist es ja auf der Baustelle auch, wenn ich die Dinge sehe, wenn ich sie anfassen kann, wenn ich sie damit erfassen kann und diese Komplexität im Hintergrund läuft, dann nutze ich das irgendwann. Da muss ich Vertrauen fassen und muss merken, es funktioniert auch, okay, aber dafür muss ich ja erstmal anfangen überhaupt und diesen Schritt gehen. Und ich glaube, da stimme ich dir zu, Max, ich habe das ja auch ein bisschen provokant gesagt, der Zeitgeist ändert sich da, die Leute kommen ins Handeln und das nimmt zu, weil einfach auch die Erfolge sichtbar sind und natürlich der Leidensdruck steigt. Ihr sagt ja, glaube ich, man kann so 30-40% Organisationsaufwand einsparen auf der Baustelle, damit mehr oder weniger, das kommt sicherlich immer auf den konkreten Fall auch drauf an. Und das spürt man natürlich. Ja, wenn ich unterbesetzt bin auf einer Baustelle und ich merke, die Dinge, die ich machen muss, die kriege ich doch mal wieder hin oder mit einer Überstunde weniger, dann sage ich irgendwann, eine gute Sache. Ja, und erzähle das vielleicht auch am Freitagabend beim Fußball meinen Freunden der Nächste sagt, Mensch, was macht ihr da? Und das könnten wir doch auch irgendwie mal machen. Also so kommt man ja langsam ins Gehen. Und ich glaube, du hast das jetzt mehrfach gesagt, die Daten im Hintergrund sind natürlich das große Thema und auch die Durchgängigkeit und die Qualität. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf, was kann ich denn damit noch machen? Das hört sich jetzt noch sehr hands-on an. Ich habe da Modelle, ich mache mit denen was. Also das klingt jetzt noch nicht so nach James Bond und Raketenwissenschaft und ganz großer Zukunft, aber die habt ihr ja schon auch am Start, oder?
Genau.
Wer hat wieder durchgeatmet? Olli.
Ich habe wieder durchgeatmet, genau. Ja, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Und ich glaube, das ist jetzt gerade genau die Phase, wo wir, Max hat es so schön beschrieben, das, was hinterm Vorhang passiert, das langsam der Öffentlichkeit auch zugänglich machen wollen. Wir haben Ende vergangenen Jahres, oder was heißt wir, ich war nicht inkludiert, weil ich keine Software schreibe, aber unser Tech-Team, also unsere SoftwareentwicklerInnen, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen eine Woche nichts anderes, als an einem einzigen Thema zu arbeiten. Und dieses Thema war im Endeffekt, Sprache bei uns zu integrieren. Klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick relativ weit weg. Was heißt das, Sprache zu integrieren? Naja, wir haben die Hypothese oder die Beobachtung, dass auf der Baustelle in einer Form kommuniziert wird, und das ist verbale Kommunikation. Ja, ich bestelle meinen Beton per Telefon. Ich rede mit meinen Mitunternehmern natürlich über verbale Kommunikation im Baucontainer oder draußen auf der Baustelle. Die Baubesprechungen, da reisen die Leute an, man trifft sich zu 6, zu 8, zu 10, wie auch immer im Container, und es wird viel geredet. Und dann ist ja irgendwie diese Herleitung, dass ein Polier, ein Bauleiter, der jetzt vielleicht 20, 30 Jahre lang draußen gearbeitet hat, viel physisch mit seinen Händen oder auch mit Stift und Papier, erstmal relativ weit weg zu sagen, okay, der muss jetzt eine digitale Lösung bedienen mit verschiedenen Knöpfen. Sondern wir haben gesagt, okay, eigentlich, und das geht dann wieder genau in den Punkt von gerade rein, eigentlich muss sich die Software doch dem ansprechen, wie es anpassen, wie es für die NutzerInnen vor Ort am einfachsten ist. Und nicht andersherum. Ja, natürlich können wir auch mit Schulung arbeiten und Woche für Woche in komplexitäre Software einweisen, aber das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Und dementsprechend wollten wir Sprache reinbringen. Das heißt, mittlerweile, wir nennen es Spectre-KI, also Spectre künstliche Intelligenz, erkennen wir Sprache. Das heißt, man kann mit der Software reden. Man kann beispielsweise sagen, filter mir das Modell auf alle Stützen im dritten Obergeschoss. Und das Modell filtert entsprechend auf die Stützen im dritten Obergeschoss. Ja, das heißt, ich kann mit einfachen Sprachbefehlen, genauso gut natürlich auch mit Textbefehlen, die Software bedienen, um dadurch möglichst nah an dem Alltag unserer NutzerInnen ranzukommen. Und ja, vielleicht endet das perspektivisch darin, dass man sagt, okay, die Mitunternehmer reden jetzt in der Baubesprechung und wir kriegen das mit und können das Ganze aufbereiten in irgendwie Reports oder dadurch die Wochenplanung halt wirklich komplett verbal steuern. Ich glaube, die Möglichkeiten sind grenzenlos und wir können jetzt mal ein bisschen was eintauchen, auch technischer Natur, was da perspektivisch alles möglich sein kann.
Genau. Klingt das für dich so nach Traumzustand? Ich spreche quasi im Grunde schon mit meiner Baustelle, wenn man so will.
Ja, also ich find's total spannenden Ansatz. Ich habe dazu, meine ehemaligen Kollegen werden, die vielleicht zuhören, ein bisschen lachen. Wir hatten mal eine App für digitales Bautagebuch, die auch eine Diktierfunktion hatte. Aber wir hatten einen Polier, der so, also Muttersprachler, aber der so undeutliches Deutsch gesprochen hat, dass diese App bei ihm tatsächlich nie funktioniert hat. Ich habe leider gerade deswegen, Christian spricht mich, glaube ich, wegen meines Schmunzels an. Ich habe leider die Geschichte gerade, die ist mir ins Ohr gekommen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, genau muss es sein, weil ich habe bei sämtlichen Software-Einführungen in der Bauindustrie habe ich immer eigentlich das Problem mitbekommen oder selber gehabt. Es scheitert in der Regel ja nicht an der Leistungsfähigkeit der Software. Also fast nie. Ich kenne so Studien von verschiedenen Softwareherstellern, die sagen, unsere Software wird zu maximal 15% von den Anwendern überhaupt ausgenutzt. Ich meine, jeder von uns weiß, wie viel er von Excel ausnutzt. Ja, also die meisten benutzen es ja doch nur als kariertes Blättchen, anstatt als das, was es alles kann. Es hapert in der Regel daran, dass die Bedienung nicht so leicht ist, wie wenn ich dann doch in meiner analogen Welt bleibe. Und dann sagen die, okay, mich interessieren die Workflows, die Medienbrüche und der ganze Kram, der eine Digitalisierung, sag ich mal, vorteilhaft macht. Die interessieren mich nicht, wenn ich die dreifache Zeit brauche, um meine Eingaben zu machen. So, und deswegen glaube ich, ist es genau der richtige Weg weg davon, dass ich 17 Sachen klicken muss, hin zu, was weiß ich, was wir da alles, ich meine, im Auto, Max, du wirst es kennen, ja, wir sind bei der Gestensteuerung, Sprachsteuerung, das nächste ist, in irgendeiner Form meine Gedanken vom Auto lesen zu lassen, dass der weiß, wo ich hin will. Ja, aber es geht ja alles in die gleiche Richtung. Ja? Keep it simple, weil ansonsten ist die Motivation der Leute von ihrem altbewährten, Christian hat immer sein Beispiel mit dem Tablet, was als Kaffeetablett geändert war. Ja? Sonst haben wir nicht die
richtige Antwort. Nur mal als Anekdote für die, die sie noch nicht gehört haben. Baustellenbesuch in einem Baucontainer. Mir sagte die Leitung in dem Unternehmen, wir sind jetzt digital auf den Baustellen und haben die Baustellen mit Laptops und Tablets ausgestattet. Und es war also wirklich so ein altes IBM ThinkPad, war als gummierte Unterlage für die Kaffeemaschine im
Baucontainer. Die haben aber auch so eine Anti-Rutsch-Oberfläche, muss man sagen.
Genau, also muss man sagen, es war durchaus, also mechanisch, optimal eingesetztes Ding, aber eben vielleicht noch nicht ganz der letzte Ausbauschritt der Digitalisierung, den man sich da erhofft hat. Also gab es schon einen gewissen Wahrnehmungsbruch zwischen dem, was die Führung dachte und dem, was dann auf der Baustelle umgesetzt wurde. Und das ist genau das Beispiel. Die haben gesagt, jetzt haben wir so ein Ding. Wir brauchen jetzt erstmal eine Schulung. Und bis wir eine Schulung haben, können wir damit gar nichts anfangen. Was sollen wir damit? Ja, wir müssen ja hier arbeiten. Und da seid ihr einfach natürlich mit eurem Ansatz ganz weit drüber raus, weil ihr sagt, wir machen es erstmal so einfach, dass jemand überhaupt damit arbeiten kann. Und die nächste Stufe ist, wir machen das sprachlich. Martin, das ist ja auch so, wenn ich mit Excel zum Beispiel nachher sprechen kann und sagen kann, bitte gib mir mal eine Finanzauswertung oder so irgendwie des Projektes oder so. Und ich muss das gar nicht mehr programmieren, sondern das Programm macht mir die Tabelle und die Auswertung von alleine einfach durch die Spracheingabe. Dann werden viele mit einem Mal doch diese Tools nutzen, die vorher gesagt haben, da mache ich einen großen Bogen drum oder das ist was für unsere Controller.
Ja, und also das letztendlich ist das, muss man letztendlich muss man ja sagen, ich meine, Max wird da in unserem Kreis hier mit Deutsch am meisten wissen, aber was an Möglichkeiten im Rahmen der KI alles da ist, eigentlich brauchen wir nur noch die Anwendungsfälle dafür. Ich meine, wer hat wahrscheinlich alle vier hier, weil interessiert haben, sich die Videos von Sora angeguckt, die publiziert wurden. Wenn davon auch nur die Hälfte wirklich umsetzbar ist, dann kann man sagen, ich wollte in Hollywood jetzt kein Regisseur mehr sein. Da stehen ganze Berufszweige auf der Kippe. So, und ich glaube halt, dass auch für den Bau, also hier geht's ja nicht um eine reine Sprachsteuerung. Ist ja jetzt nicht so, drücke Knopf A, sondern dass die KI versteht, was will der von mir, weiß, was ich dann im Modell für Befehle quasi ausführen muss, damit auch genau das rauskommt. Also die Sprache ist ja dann nur noch das Frontend quasi. Die meiste Arbeit ist ja wahrscheinlich im Hintergrund der KI, das zu erklären, was derjenige dann damit meint. Und ich glaube einfach, wir haben extrem viele Anwendungsfälle für KI. Wir müssen nur im Bau diesen Mindset hinbekommen, dass die KI uns helfen wird und nicht ersetzen wird, wie du, Olli, gesagt hast. Die Bauleiter, die Poliere, alle Kalkulatoren, die haben alle genug Arbeit. Ja, die haben alle genug Arbeit und am Ende werden diejenigen sein, die das, was die KI vielleicht optimiert, erarbeitet, die, ich sag mal, die Drecksarbeit macht, ja, dann nochmal rechts, links ein bisschen justiert. Und vor allen Dingen, die Leute werden dann wieder mehr Zeit haben für die zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Baustelle mit dem Kunden. Und ich glaube deswegen, wenn man den Mindset dahin bekommt, dass man sagt, KI ist das, was für uns der nächste große Wurf ist. Das nicht nur auf die Webseite schreibt, sondern jetzt konkret sagt, wo haben wir Aufgaben, die wir gerne delegieren würden an eine KI? Und dann zu sagen, wir brauchen jetzt Leute, die uns dafür die Software schreiben. Weil ich glaube, dass die Anwendungsmöglichkeiten der KI ja quasi, es gibt kaum Grenzen, was sie dann nicht können wird. Und wir haben wahrscheinlich, der Themen, die ich jetzt da so meine, die mir im Kopf rumspielen, sind das ja für, sag ich mal, KI-Profis aus San Francisco wahrscheinlich doch eher die leichteren Fälle. Ja.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Ich würde gerne nochmal, also kleine Berufsberatung hier an dieser Stelle. Filmindustrie, ich glaube schon. Vielleicht war das die letzte Oscar-Verleihung mit echten Menschen, die wir jetzt gesehen haben. Vielleicht wird in den nächsten Jahren der Oscar an die Avatare oder an eine KI sozusagen verliehen. Also das könnte durchaus sein, dass man sagt, geh lieber nicht in das Thema Film rein für seine Kinder. Ich glaube, beim Bauen werden wir ja nicht in virtuellen Gebäuden leben, sondern wir werden immer in realen Gebäuden leben. Und das heißt, ist, glaube ich, per Disziplin ist klar, jede Technik ist immer eine Hilfe und nicht der Gegner. Ja, und ich glaube, das ist beim Thema KI hier auch nochmal ganz, ganz, ganz klar. Ich würde, Max, mit dem Blick auch auf deine Familienhistorie, so, Bauunternehmen und so, wenn man jetzt heute sagen würde, wir haben jetzt nicht Spectre gegründet, sondern wir gründen ein Bauunternehmen. Aber mit dem Wissen, das wir so haben, wir beide jetzt, Oliver und Max. Und man könnte es auf der grünen Wiese das so zusammenbauen, wie man das gerne wollte. Wie würde das aussehen? Was würde das können? Also wir brauchen jetzt gar nicht so über das Geschäftsmodell vielleicht zu reden, sondern vielleicht mal mehr von der Seite her, was kann KI, was kann Technologie, was kann Software eigentlich möglich machen, wenn man das sauber aufsetzen könnte und nicht sagen müsste, wir müssen auf die ganze Historie und die vorhandene Struktur Rücksicht nehmen.
Sehr viele, sehr spannende Punkte. Will vorher vielleicht noch ein paar Sachen loswerden. Also, ja, ja. Du hast vollkommen recht. Also, eine Baustelle oder ein Gebäude ist inhärent physisch. Also, das Bauen wird niemals ein Prozess sein, den man komplett digital abbilden kann, wie zum Beispiel Fintechs das mit Banking machen oder sowas. Das heißt, es wird immer diese physische Komponente geben und ihr habt wahrscheinlich alle dieses Plakat gesehen an dem Gebäude, hey, ChatGPT, finish this building. So. Und ChatGPT ist nicht in der Lage, dieses Gebäude fertig zu bauen. Irgendwann kann man vielleicht über Robotik sprechen und so weiter. weiter und einsetzen. Aber bis dahin kann die Bauindustrie sich sehr sicher sein, dass keine Arbeitsplätze in Gefahr sind, weil ich sag's mal so salopp, wer nicht digital ist, der kann auch nicht ersetzt werden. Ne? Aber was super spannend ist und das hat der Martin eben gesagt, ist so viele Schritte hin zu dieser Digitalisierung stellen ja auch oft die Frage, wie ist das überhaupt leistbar? Das sind ja Zusatzaufgaben. Das wird ja immer komplexer jetzt, wenn ich mich noch umstellen muss. Dieses ganze Change Management, was dahinter steckt. Ja. Aber da setzt KI genau an, um zu sagen, wir machen diese Dinge so einfach und übernehmen genau diesen Overhead, der da entsteht, dass man letztendlich so von Komplexitätsbewältigung sprechen kann. Ja, das heißt also, man nimmt sich nur diesen Assistenten, um einfach besser zu werden, um effizienter zu werden. Und da bin ich vielleicht auch schon mittendrin, wie mein ideales Bauunternehmen aussehen würde. Also es ist hochspannend. Ich würde mal sagen, ich würde vielleicht nicht morgen das Bauunternehmen gründen, sondern in einem Jahr und noch ein bisschen Spekter weitermachen. Weil was wir sehr gut können, ist eben diese Ist-Daten von der Baustelle mitzunehmen. Und ihr hattet vor, ich glaube, einigen Wochen einen Gast, der KI in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen macht, vor allem auch im Manufacturing, und gesagt hat, diese Ist-Daten sind genau das, was wir brauchen, um eben für dieses physische System eine Vorhersage machen zu können, die auch plausibel ist, die auch Sinn macht. Ja, das heißt, wenn ich nur menschengenerierte Bauzeitenpläne nehme und da lernen würde, den Bauzeitenplan vorherzusagen, dann ist der genauso schlecht, wie wenn er von einem Menschen erstellt würde. Und was ich ja wirklich haben will, ist, dass ich einen Bauzeitenplan datengetrieben erstellen kann, der so gut ist, dass er genau das trifft, was in der Wirklichkeit passiert. Und diese Ist-Daten zu sammeln, ist wahnsinnig spannend. Und damit ist das Potenzial auch gigantisch, weil wenn man sich mal den Anfang von so einem Bauprozess hier alleine anguckt, es gibt diese Ausschreibung für ein Bauprojekt und ich bewerbe mich da drauf und sage, in dem Zeitraum und für diese Kosten kann ich dieses Bauprojekt umsetzen. Das ist für mich immer noch unerklärlich, wie ich das machen kann, wenn ich meine Daten gar nicht kenne. Die Margen sind so gering, das heißt, es ist ja wirklich eine Wette, ob ich das in Zeit und Budget schaffe, ob das für mich ein Minusgeschäft ist oder ob ich da viel Geld verdiene. Wir hatten auch mal ein Bauunternehmen, das gesagt hat, ja, Ist-Daten sind super spannend, wir verdienen mit manchen Baustellen ohne Ende Geld und wissen nicht, woran es liegt. Also auch auf der Seite kann es so sein. Absolut. Und das bedeutet im Endeffekt ja oft nur, ich will eigentlich in dieser Angebotskalkulation günstiger sein. Ich will mehr Aufträge kriegen, ich will die besser machen, ich will die präzise machen, genau zu dem Preis, wo ich dann auch schon entsprechend meine Marge kenne. Das heißt, eine Grundvoraussetzung, um eben so ein sehr effizientes, datengetriebenes Bauunternehmen zu werden, ist halt die Datenkenntnis. Und die bekommt man relativ gut aus der Branche, wenn man eben Spectre nutzt oder ähnliche Software, um hinzugehen und zu sagen, wir sammeln jetzt wirklich Ist-Daten. Das heißt, das wäre meine Grundvoraussetzung, dass wir einige Ist-Daten haben und auf Basis dessen sehr gute Angebote machen. Dann wäre mein Bauunternehmen wahrscheinlich schon mal so weit, dass wir viele Aufträge kriegen, weil wir ziemlich günstig sind und sehr sicher sind, dass wir so bauen können. Und dann geht es auch darum, auf der Baustelle jetzt diese Prozesse abzubilden, die stattfinden. Und das ist dann nicht immer nur KI, sondern da steckt super viel in den Köpfen der Bauunternehmer und der Leute auf der Baustelle. Wie laufen Dinge wirklich ab? So ein Beispiel, was wir häufig hören, ist so der Fertigteilbalkon, der sich irgendwie 22 Wochen, bevor der eingebaut wird, auf die Reise begibt, weil irgendwelche Pläne erstellt werden, weil eine Werksplanung stattfinden muss, das Material bestellt werden muss, das muss im Fertigteilwerk gefertigt werden, das muss aushärten, das muss geliefert werden. Und dann auf der Baustelle merke ich, oh, ich muss nächste Woche einen Balkon einbauen. Ich habe noch gar nicht angefangen. Dann kommt der 21 Wochen zu spät. Und entscheidend da ist halt, diese Prozesse dann wirklich abzubilden, zu sehen, was sind diese Vorlaufzeiten, die ich da brauche in den entsprechenden Schritten, und das wirklich rigoros durchzuziehen für dieses ganze Bauprojekt und sich da früh Gedanken drüber zu machen. Und das ganze Softwaregetrieben löst halt viele von diesen Knotenpunkten auf, wo man sagt, okay, wir sind jetzt hier irgendwie an einem Punkt angekommen, wo Material fehlt, wo Leute fehlen, wo einfach auch die Zeit fehlt. Und wenn man diese Probleme löst, glaube ich, ist man schon ein sehr effizientes Bauunternehmen. Und dann hat man noch keinen Menschen ersetzt, keine Robotik eingesetzt, sondern arbeitet eigentlich wie jetzt auch, nur deutlich effizienter.
Ich würde gerne mal von der Flughöhe noch mal eins hochgehen. Jetzt haben wir über ein paar Themen relativ konkret gesprochen und wir waren gestartet bei modellbasiertem Arbeiten und dass es noch nicht so viele Modelle gibt, mittlerweile ein paar mehr. Ich frage mal so ein bisschen flapsig, wem würdet ihr denn gern mal so richtig vors Schienbein treten, um zu sagen, ihr müsst jetzt mal irgendwas tun, damit das Thema BIM mal richtig Fahrt aufnimmt?
Ja, ist eine sehr spannende Frage. Ich möchte jetzt hier niemanden angreifen. Ich glaube, und so pathetisch das auch klingen mag, es ist halt eher eine Gesamtanstrengung. Ja, also sicherlich muss es mehr gefordert werden von Bauherren, Projektentwicklern und Co. Ja, dass es von oben herab diktiert wird, weil zumindest nicht alle Unternehmen es für sich erkennen werden, als das ist eine Technologie, eine Methodik, in die wir investieren müssen und sollten, bevor sie vielleicht auch vom Markt wegdisruptiert werden in den kommenden Jahren. Ja, das heißt, es baut schon alle, aber sicherlich haben Bauherren eine spezifische Rolle. Was aber ganz, ganz entscheidend ist, ist vor allem das Thema Standards. Ja, und um jetzt nur vielleicht mal mit IFC-Dateien anzufangen, also wir haben wirklich schon alles gesehen, von Mauerwerkswänden, die sich über 150 Meter erstrecken, und das ist ein Bauteil, die der Polier dann in unserer Software auf der Baustelle splitten darf, oder von jedem einzelnen Bewährungsstab, der jetzt speziell bei skandinavischen Kunden von uns modelliert ist. Also diese Datenvarianz und Qualität, und das war jetzt nur das Visuelle, ist immens. Ja. Und ich glaube, hier braucht es Standards, aber vor allem braucht es auch eine Vermittlung der Standards, weil Standards können aus meiner Perspektive oft auch ein Stück weit Angst auslösen. Dann sind wir wieder bei dem Thema, Unternehmen denken, sie haben nicht Daten, die gut genug sind. Das heißt, man muss ihnen schon auch helfen, diese Standards zu erfüllen. Und das ist wahrscheinlich ja irgendwo zwischen BIM-Beratungen und öffentliche Hand, die mit unterstützen muss, Förderprogramme und Co. Dementsprechend, ich möchte nicht allen vor Schienbein treten. Ich glaube, wir müssen als Branche alle ein Stück weit enger zusammenrücken und alle gemeinsam schauen, dass wir die Bauprojekte effizienter abgewickelt bekommen.
An der Stelle will ich dann doch noch mal ganz kurz ins Detail gehen. Christian, Entschuldigung, das wird jetzt noch mal ein bisschen BIM-technisch, aber was du gesagt hast mit dieser hochmodellierten Mauerwerkswand, das ist ja so dieses klassische Detail, dass der ein oder andere Architekt dem wurscht ist, wie es gebaut wird. Der modelliert halt ja die Wand über alle drei Geschosse und gut ist. Oder der Klassiker ist auch bei der Bodenplatte. Der modelliert die Bodenplatte halt nur 120 mal 50 Meter Bodenplatte als ein Stück. Gebaut werden kann sie so aber nicht, sondern ich habe irgendwo zwischendurch Abstellungen und Betonierabschnitte. Und das ist für mich so der große Punkt, der noch irgendwie passieren muss. Wir müssen es schaffen, die Baupraktiker mit den BIM-Techies zu vereinen. Ja, es gibt Unternehmen, die haben gute Strategien, die machen jetzt flächendeckend Schulungen, die versuchen das Thema aus dem Elfenbeinturm technisches Büro rauszuholen, wo dann die Leute sitzen, die, sag ich mal, nach der Uni mit Revit-Kenntnissen angefangen haben, aber noch nie eine Baustelle gesehen haben, weil ich glaube, dieses bautechnische Know-how muss mit dem BIM-Know-how jetzt zusammenkommen, damit man genau solche Themen nicht mehr in den Modellen drin hat.
Ich glaube, Martin, also das ist ja gar nicht schlimm, da mal die Flughöhe jetzt zu ändern, weil es ist ja genau der neuralgische Punkt, warum manche Dinge dann auch nicht vorangehen, weil man sagt, das funktioniert ja so alles gar nicht, oder da sind Theoretiker am Werk. Und ich glaube, das ist ja gemeinschaftliches Interesse, dass man eben die Modelle und die Daten so praxisorientiert nachher aufbereitet und nutzt, dass eben auch der kritische Nutzer sagt, das ist ja eigentlich genauso gut wie ich oder sogar besser, wenn er im stillen Kämmerlein sitzt, weil genauso oder ich hätte es vielleicht gar nicht selber so gut hingekriegt, weil es ist ja besser als die Realität bisher. Und ich glaube, da sind wir auf dem Weg, da muss man aber eben hinkommen, um dann eben auch diese Nutzung durchgängig zu machen. Ein Gesichtspunkt nochmal. Wie schätzt ihr das alle ein? Wir sind ja extrem kostengetrieben im Moment. Also wir haben hohe Zinsen, wir haben hohe Baukosten, alle jammern. Wir reden hier gerade die ganze Zeit darüber, dass wir Dinge einfacher, schneller, treffsicherer machen können, dass wir vom Bauchgefühl zur Sicherheit kommen. Kann das und ist das heute schon ein großer Treiber für das Voranbringen dieser ganzen Themen oder wird das noch gar nicht so richtig gesehen, dass man sagt, das müssen wir jetzt zwingend machen, weil das wird uns an der Stelle einen großen Vorteil bringen?
Ja, es ist so diese klassische Phase von, wenn es allen gut geht, sind die Auftragsbücher zu voll und niemand kümmert sich um Innovation. Wenn es allen zu schlecht geht, ist sind keine Ressourcen da. Was wir merken, ist, dass schon Unternehmen mehr und mehr sensibilisiert sind. Ob das jetzt die Phase ist, generell nach Corona, hatten wir eben angesprochen, es gibt viele, viele Leuchtturmprojekte, die Aufmerksamkeit erregen, ob es sind, wir müssen auf unsere Kosten schauen, oder ob es der Trend ist, den wir jetzt speziell bei unseren Kunden wahrnehmen, es werden weniger Projekte, aber größere Projekte. Das ist jetzt schwierig an einem Faktor festzumachen. Ich glaube, dass Unternehmen, wie gesagt, sensibilisiert sind. Also wir rennen da schon offenere Türen ein, als es vor 3 Jahren der Fall war. Das auch wiederum mit der Modellverfügbarkeit und Co. zu tun haben kann. Ja. Who knows? Die Frage ist aber, wie bringen wir das jetzt auf die Strecke? Ja, nur, dass jemand Interesse hat, das heißt noch nicht, dass man jetzt direkt irgendwie Pilot morgen startet und Co. Deswegen, es braucht schon weiter eine Kraftanstrengung. Aber wir haben aktuell ein sehr gutes Gefühl und dass alle auch in dieser Marktphase, die vielleicht nicht ideal sein mag, ein Stück weit enger zusammenrücken und dann gestärkt auch wieder ins Wachstum gehen können.
Ich glaube, das tut der Branche, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber es tut der Branche schon ganz gut, dass es im Moment nicht mehr ganz so einfach ist, weil man genau jetzt wieder ins Nachdenken kommt. Und es ist ja wirklich so dieser alte Satz, der größte Feind des Erfolges ist der Erfolg, so, oder des Erfolgs von morgen ist der Erfolg von gestern. Das ist schon so. Es war wieder bequem, man hat sich warm und kuschelig eingerichtet, es lief ganz gut, mit dem Bauchgefühl ist man oft ganz gut gefahren und jetzt kommt es doch mal wieder auf die Kommastellen drauf an und wir brauchen das, glaube ich. Also wir brauchen auch irgendwann mal wieder eine einfachere Phase, aber wir brauchen jetzt so eine Phase, wo mal wieder Dinge nach vorne getrieben werden. Und ich glaube, das ganze Land ist ja auch in dem Modus so langsam in großen Teilen, dass man sagt, es verändert sich viel, es geht so nicht weiter. Wir müssen mal wieder die Ärmel hochkrempeln und uns neu erfinden ein Stück weit. Das würde uns zumindest allen ganz gut zu Gesicht stehen, wenn wir das tun würden. Und Bauen ist ja ein substanzieller Teil unseres... Wir bauen die Lebenswelt von morgen. Das ist ja immer unsere These. Und da sollten wir, glaube ich, mit den Technologien auch entsprechend proaktiv vorangehen. Und da sollten auch die begleitenden Player, Politik, Verbände eben auch ihre Rolle spielen und das unterstützen und flankieren, dass wir auch innovativ da vorankommen. Wie seht ihr denn dieses Innovationspotenzial, diese Innovationsfreudigkeit? Also in San Francisco brauchen wir nicht über Startup-Kultur und Innovation an der Stelle zu reden. Wir haben auch hier, du hast vorhin im Fintechs angesprochen, da haben wir auch viele Dinge, die nach vorne gehen, wo ja, ich will nicht sagen Raketenwissenschaft betrieben wird, aber wo doch Dinge auch sehr schnell nach vorne gebracht werden. Wie ist so die Kultur im Umgang mit Startups, mit solchen innovativen Ideen wie eurer? Ist das schon so, dass man sagt, cool, dass ihr das macht, völlig selbstverständlich, da haben wir drauf gewartet und das supporten wir? Oder was würdet ihr euch wünschen? Man kann es ja mal, Martin hat gesagt, vor Schienbein eintreten, ich formuliere es mal etwas versöhnlicher. Was würde helfen, dass solche Themen noch schneller nach vorne kommen?
Ja, ich glaube, da können wir tatsächlich auch aus erster Hand sehr, sehr gut berichten, weil, ja, das habe ich bei unserer Herkunft gar nicht erzählt, aber wir sind damals aus einem Co-Creation-Prozess, wenn man so möchte, entstanden. Das heißt, wir haben uns wirklich als, ich sag mal, externe Beratung, die nicht super viel Ahnung vom Bauen hatten, zumindest in meiner Person, die aber weiß, wie man innovativ denkt und vor allem, wie man Software programmiert. Wir haben uns zusammengetan mit Bauunternehmen. Zwei Bauunternehmen aus der Region Aachen, ein Bauunternehmen aus der Region Köln. Und wir haben eben in diesem Jahr, wo wir diesen Neudeutsch-Pivot gemacht haben, also diese 180-Grad-Wende von Kranautomatisierung zu Baumanagement-Software, da haben wir nur Forschung und Entwicklung gemacht. Das heißt, nur Gespräche geführt, nur auf Baustellen gegangen, nur Daten angeschaut, um dann überhaupt zu verstehen, ja, was ist denn das grundsätzliche Problem? Und das wäre ohne unsere Partner niemals möglich gewesen. Ohne die gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht heutzutage. Und was dafür entscheidend ist, ist eben ein gemeinsames Verständnis darüber, was man erreichen möchte, wie der Prozess dahin auch aussieht und auch, dass man gemeinsame Werte vertritt und auch sehr ehrlich ist. Und wir kamen eben damals rein und sagten, hey, wir wollen hier in erster Linie eins, wir wollen lernen, euch vielleicht eine Perspektive geben und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wir sind sehr dankbar, dass diese Unternehmen offen genug waren. Was braucht es generell? Ich glaube, von Bauunternehmen diesen...
Eine Zwischenfrage, Olli. Ja, die Unternehmen, waren die erfahren, damit so zu arbeiten oder war das für die auch Neuland?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eher Neuland. Also eins wirklich traditioneller Mittelständler, 50 Millionen Umsatz. Mhm. Der andere geht so Richtung 300 Millionen und der andere war noch ein bisschen größer. Mhm. Es gab vielleicht bei dem einen Unternehmen eine Innovationsabteilung. Das heißt, es gab Berührungspunkte auf jeden Fall mit Startups. Aber bei dem traditionellen Mittelständler wirklich überhaupt gar nichts. Also das war pure Offenheit, einfach mal zu sagen, die Jungs machen einen guten Eindruck. Lass uns doch zumindest mal das Gespräch suchen, so nach dem Motto.
Ich würde es gerne wirklich nochmal festhalten, weil das ist ja auch etwas, was man hier als Botschaft raussenden muss. Ja. Wir brauchen das ja. Für euch war es eine Hilfe, natürlich. Aber wir haben noch viele andere Themen, die wir lösen müssen. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen eine Riesenchance, sich dann eben mit einem Thema, das ja auch gerne so am eigenen Brennpunkt sein darf, wenn ich sage, ich habe da ein Problem, ich suche mir irgendwie aber nicht vielleicht eine interne Innovationsabteilung, sondern ich suche mir ein paar findige Köpfe und investiere an der Stelle mal. Und Investition heißt nicht, ich gebe Geld für eine gute Sache und schmeiße es praktisch raus, sondern ich hoffe, dass es dann vervielfacht auch zurückkommt. Und ich glaube, wenn man so unterwegs ist, dann kriegt man Themen eben fürs Unternehmen gelöst und man kriegt auch Themen für die Branche gelöst. Also es kann durchaus eine Win-Win-Situation sein. Und ich motiviere natürlich auch jüngere Menschen wie euch, aber auch gerne ältere, die sagen, ich habe eine gute Idee oder ich habe da irgendwie einen Zugang zum Thema. Ich brauche nur Partner an meiner Seite, die nicht nur Geld, sondern auch eben Know-how haben oder die Probleme haben, die ich lösen will. Und dann muss man da einfach auch mal mutig sein und anfangen. Und das ist, glaube ich, jetzt genau die richtige Zeit dafür, weil so viele Probleme da sind und so viele auch Technologien inzwischen am Start sind, die man aber eben so wie bei euch auch erstmal ja dahin entwickeln muss, dass sie dann auch richtig durchschlagen und das auch so funktioniert und lösen. Sprachmodelle, ich habe schon gesagt, wir kennen das alle, ne? Wie hat das mal angefangen mit den Diktierprogrammen, ne? Also drei Wörter erkannt, das vierte wieder irgendwie ganz schwierig und so war das. Inzwischen kann man ja im Grunde eine Seite runter diktieren, hat fast keine Fehler mehr drin, hat automatisch Interpunktion weitgehend richtig, da steckt aber ein Weg drin und so, glaube ich, ist es dann beim Bau auch, wenn man anfängt, diese Dinge zu automatisieren und KI einzusetzen, dann kriegt man am Anfang brauchbare Ergebnisse und irgendwann kriegt man gute und irgendwann kriegt man phänomenale Ergebnisse und auf diese Reise muss man sich dann aber eben auch machen und da sind solche Partnerschaften natürlich, glaube ich, heutzutage auch ein Mittel der Wahl, so vorzugehen.
Genau, und was da eben, sorry Max, aber was da super, super entscheidend ist, ist auch oft diese externe Perspektive, ja, die mir im Endeffekt einen riesigen Vorteil gegeben hat, weil, sind wir mal ehrlich, gerade der Geschäftsführer jetzt von einem mittelständischen Bauunternehmen, der ist vielleicht selber noch Oberbauleiter oder Projektleiter, der ist so tief im Operativen, der hat gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, was ist denn in 5 Jahren, was ist denn dieses BIM, was mache ich damit und dann gibt es ja auch noch Lean und so viele Begriffe und was heißt das und so weiter, sondern es braucht ja oft eine externe Perspektive, die da überhaupt mal reinkommt und sagt, warum macht er das denn so, wie er es macht? Und da hinterfragt zu werden, das heißt wirklich diese Offenheit zu haben, hinzugehen und eben mit, wie du sagst, es müssen nicht junge Leute sein, aber oft eben Industriefremde, da schließt sich auch der Kreis wieder zum Anfang, was kann man von anderen Industrien lernen, Diversität ist hier sicherlich ein klares Wort, aber es liegt eben nicht nur an den Bauunternehmen, um noch den Bogen zu spannen, sondern eben auch an den Startups, erstmal Verständnis zu zeigen, dass eben Prozesse vielleicht auch länger dauern, dass man auch gewisse Erwartungen hat, sich aber vor allem die Hände dreckig zu machen und auch zu sagen, wir sind jetzt nicht in unserer Entwicklerbude und programmieren schön Software und ihr macht mal, sondern man geht wirklich mal raus. Man schaut sich die Prozesse an, man redet mit den Bauleitern und polieren jetzt im Falle unserer Baumanagement-Software jeden Tag, um zu lernen und kein eben Bullshit-Bingo zu machen, sondern ein ganz klares Werteversprechen zu haben, das sich im Endeffekt nur dann zeigt, wenn die Nutzer wirklich die Software anwenden, weil das ist in der Bauindustrie der absolute Härtetest.
Ich bleibe nochmal an einem Punkt auch hängen, warum viele Startups scheitern, weil die es nicht hinkriegen, diese Wende zu machen, wie ihr das gemacht habt. Ja, die warten, die doktern so lange an ihrem Kran rum. Vielleicht habt ihr den noch im Hinterkopf oder irgendwo, ne, wo ihr sagt, ja, der kommt schon noch irgendwann, aber heute ist die Zeit noch nicht. Und Timing ist ja total wichtig. Also die Lösung kann richtig sein. Und ne, ihr habt es ja vorhin auch gesagt, wir haben erstmal Schritte zurückgemacht. Ich glaube, das ist total wichtig für alle Beteiligten zu sagen, was ist das wirkliche Problem im Moment und wie können wir mit unserer Leidenschaft und unserem Know-how vielleicht nicht das Problem lösen, mit dem wir auf die Bühne getreten sind, weil wir so begeistert davon sind, weil wir irgendwie von Autos begeistert sind und von diesen Möglichkeiten begeistert sind. Dann haben wir es irgendwie auf eine Branche übertragen, aber haben noch nicht den Painpoint so richtig getroffen oder den des Tages getroffen. Das Timing war noch nicht richtig. Und dann zu sagen, aber wir können mit dem, was wir können, was anfangen und was lösen. Und dann den Biss zu haben, zu sagen, wir wenden unsere Kompetenz jetzt auf deren richtiges Problem an und nicht auf unser Wunschproblem an. Das kommt vielleicht später. Ja, also das finde ich ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die wir in der Produktentwicklung gelernt haben, lernen mussten, dass der Kunde oft ankommt und er glaubt, er hat die Lösung schon und sagt, ich brauche hier einen Button, der das und das macht, dann bin ich happy. Und wenn man dann aber nochmal nachfragt und genau den Sachen auf den Grund geht, dann merkt man, dass das Problem eigentlich ein ganz anderes ist. Und dass es ein wirkliches Feature gibt, was einen Mehrwert stiftet über dieses Problem weit hinaus und auch für andere Firmen. Und man muss halt gerade aufpassen, wenn man in der Bauindustrie unterwegs ist. Man hat halt viel mit den großen Unternehmen zu tun. Es ist Enterprise Sales und du denkst so, boah, ich habe diesen einen großen Kunden an der Angel, den darf ich auf keinen Fall verlieren. Und jetzt will man unbedingt alles tun, dass dieser Kunde glücklich ist. Das heißt, jedes Feature, was sich da gewünscht wird, wird nächste Woche in den Release gepackt. Und das ist halt eine Riesengefahr, sich irgendwie in einen Bereich zu spezialisieren, der aber nicht wirklich ein spezialisiertes Problem löst, sondern nur dieses eine Unternehmen adressiert, wie du letztendlich meintest. Und dann muss man eben einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, diese Sachen, die wir da als Ideen haben mit einigen Kunden, also wir haben Listen mit 100 Tickets, die wir tun könnten, aber die lösen nicht das Kernproblem, was wir adressieren wollen. Und da muss es halt dann auch das Verständnis auf der anderen Seite geben, dass man nicht die eierlegende Wollmilchsau bekommt, die genau das Problem löst, was ich schon immer hatte, sondern man eben dann auch offen ist zu sagen, okay, das haben wir zwar schon immer so gemacht, aber wenn ich mir das jetzt so angucke in eurer Software, sei es Bautagebucherstellung und so weiter, das funktioniert ja viel besser. So, und ich bin ein bisschen bereit, mich da aus meiner Komfortzone zu bewegen und da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das ist super wichtig in dieser Kommunikation eben zwischen Startup und den großen Unternehmen, dass man das richtig macht. Und als Startup da auch ab und zu mal Nein sagt und sagt, so, das Feature kommt nicht, zumindest noch nicht.
Martin, du siehst total nachdenklich aus. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, ich war gerade genau bei dem Punkt dieser Features hinzufügen, wegfügen, haben wollen. Auch aus eigener Erfahrung, auch aus Baupraktiker-Erfahrung gab es halt immer wieder den Punkt, wo Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, aber wir hätten gerne noch das und so machen wir das bisher und deswegen will ich quasi genau den Knopf an der Stelle haben und so weiter. Und hat am Ende dazu geführt, dass das Projekt immer länger gedauert hat, bis im Zweifel sogar versandet ist. Ich habe immer dieses Beispiel vor Augen, WhatsApp, was am Anfang wirklich nur der simpelste Textmessenger war und quasi über die Nutzer mit Hinweisen, hey, ich würde gerne noch Bilder versenden, hey, ich würde gerne Sprachnachrichten versenden, hey, ich würde gerne einen Status haben, wie es bei Instagram ist. Also quasi den Nutzer mitentwickeln lassen, aber erstmal auch mit einer 80% Version zufrieden zu sein. Und das ist, glaube ich, so eine deutsche Krankheit, gerade im Softwarebereich. Wir wollen immer die 100% fertige Lösung, bevor wir sie ausrollen. Und ich glaube, dafür ist auch mittlerweile die Zeit zu schnell, die Entwicklungsphasen zu kurzzyklig, als dass man sagen kann, Software in die Firma ausrollen, erst wenn sie zu 100% fertig ist. Weil ich glaube, eine Software wird auf die nächsten 100 Jahre gesehen nie fertig sein. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die auch die Bauleute. Wir haben halt einen Auftrag, ein Projekt und eine Abnahme. Und dann winken wir einmal nett und sind weg. So, aber das ist nicht das, wie ein Entwicklungsprojekt für ein Softwareprodukt auch für die Bauindustrie laufen kann. Das ist ein fortlaufender Prozess.
Ja, vor allem auch die Investition in Startups muss nicht immer VC-Investition sein, sondern einfach zu wagen, Projekte zusammenzumachen und genau das zu akzeptieren, was du gerade sagst. So, die Lösung ist bei 70%, aber ich kann garantieren, wenn man wirklich die Software eines agilen Startups nutzt, dann kauft man nie das, was man sieht zu dem Zeitpunkt, wo man unterschrieben hat, sondern man kauft die Entwicklung, die Weiterentwicklung, den Support. Und das ist die Resonanz, die wir von unseren Kunden auch immer bekommen, dass wir wahnsinnig schnell entwickeln können und das Produkt trotzdem bei hoher Qualität entsprechend weiter zu entwickeln. Aber dazu gehört eben auch entsprechend zu filtern und zu sagen, das ist jetzt bei 80%, das funktioniert soweit. Und dann schauen wir uns das große Ganze wieder an, anstatt jetzt hier genau dran zu feilen, bis es dann tatsächlich versandet. Und oft hängt es dann auch gerade bei uns an den Input-Daten wieder. Das heißt, die Kette ist wirklich lang. Wann kann ich gut mit dem Modell interagieren? Klar, wenn das Modell gut ist. Ja, und das heißt, wir haben dann oft auch so wieder diesen Rückbezug zum Unternehmen selber. Das heißt, wir müssen zu den Modellierungsabteilungen hingehen, mit den Unternehmen arbeiten, sagen, hey, das sind die Datenstandards, die wir irgendwie brauchen und gerne hätten. Da muss ich aber sagen, kann ich niemandem vors Schienbein treten. Das funktioniert in aller Regel großartig. Also was man merkt, ist, dass die Unternehmen da eine große Bereitschaft haben zu lernen. Also manchmal sagen wir intern, wir treten ja ein bisschen auf wie eine BIM-Beratung. So, manchmal ist das wirklich so. Wir gucken sehr tief in die Daten, damit wir die eben gut nutzen können. Aber wenn man damit wieder auf die Unternehmen zugeht und sagt, so, das sind Verbesserungsvorschläge, dein Modell ist nicht korrekt attribuiert. Also wir sehen wirklich alles von, das ganze Modell hat nur ein Material bis gar keins. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und da ist die Bereitschaft groß. Aber im Umkehrschluss muss es dann auch heißen, alles klar, verstehen wir, unsere Daten sind nicht perfekt, ihr seid auch noch nicht ganz perfekt, lass uns auf die Baustelle gehen. Wir haben ja einen Benefit, den sehen wir mit unseren Kunden. Es macht die Dinge einfacher und lasst uns da gemeinsam dran arbeiten.
Also man merkt es ja auch an unserem Gespräch, wir sprechen jetzt schon eine Stunde miteinander. Und wenn wir noch länger reden, sind wir schon in der Zukunft angekommen, die wir gerade noch beschreiben. Also dann müsst ihr schon wieder weiterentwickeln, weil euer Produkt in der Zwischenzeit veraltet ist. Aber vielleicht mit dem, also ein Gedanken noch, bevor ich die letzte Frage stelle. Ich fand eben den Satz total gut und auch nochmal für alle da draußen bitte nachdenkenswert. Wenn ihr unterschreibt, dann kriegt ihr nicht das sozusagen, was heute sichtbar ist, sondern ihr kauft eigentlich das Potenzial ein für die Zukunft. Und ich habe ja auch sehr viel mit Menschen, mit Führungskräften zu tun. Das Prinzip sollte man da ganz genauso sehen. Wenn ich Menschen einstelle in meinem Unternehmen, und das kann auch für diese Themen gelten, dann sollte ich nicht zu sehr darauf gucken, was die gestern hingekriegt haben, sondern eher überlegen, was für ein Potenzial haben die eigentlich als Person an Kompetenzen, die mitbringen, für das, was da in Zukunft gefordert sein wird. Denn auch das ist ein großes Thema, dass wir viele Führungskräfte haben, die eben auch solche Prozesse weiterführen müssen, die alle so in ihrer Endausbaustufe gefühlt dann sind, aber nicht mehr die sind, die weitergehen. Also ich will auch von euch nicht das fertige Produkt, sondern das Potenzial, die Produkte eben weiterzuentwickeln. Ich will nicht die fertige Führungskraft, sondern die, die das Potenzial hat, auch die weitere Entwicklung zu begleiten und auch ein Wachstum zu managen. Und ich glaube, da gibt es so eine gewisse Analogie, die aber dann eben auch heute mit den Technologien wieder zu tun hat. Denn der fertige Manager von heute, der wird eben auch nicht der Weiterentwickler sein, den ich brauche. Also da, glaube ich, geht auch wieder Mensch und Technik Hand in Hand. Und Martin, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast. Ich würde gerne noch mal wissen, vielleicht mal geteilt an euch beide. Oliver, was rätst du Unternehmen, die jetzt sagen, oh Mensch, jetzt habe ich diese Folge gehört, jetzt muss ich mal was tun, jetzt muss ich ins Handeln kommen. Was sind die Schritte, die man angehen sollte, um weiterzukommen in den besprochenen Themen? Und Max, vielleicht noch mal mit ein bisschen Blick auf die Technik. Was sehen wir denn in den nächsten Monaten, kann man vielleicht sagen, oder innerhalb des nächsten Jahres? Was werden die nächsten großen Schritte nach vorne sein? Über Sprache haben wir schon gesprochen, aber vielleicht auch, was so an inhaltlichen Themen nach vorne geht. Vielleicht gar nicht nur alleine bei Spectre, sondern insgesamt auch mal vielleicht beide kompakt.
Ja. Ja, super einfach. Auf unsere Website gehen und eine Demo buchen. Nicht Spaß, was man im Endeffekt machen muss, ist natürlich erstmal, welches Problem wollen wir überhaupt lösen? Ja, und ihr hattet das ja eben auch schon mal angesprochen, die Person im Elfenbeinturm oder wie auch immer man es beschreiben mag. Es fängt immer in der Bauindustrie auf der Baustelle an. Ja, und oft scheitert es eben auch auf der Baustelle. Das heißt, man muss wirklich mit den Nutzern reden. Und das gilt eben für Startups, die Produktentwicklung machen, genauso wie Unternehmen, die ihre Probleme vor Ort lösen wollen. Ja, das heißt wirklich eine klare Zieldefinition, mit den Leuten reden, wie man eben dorthin kommt. Und dann ist eben die Frage, hat man intern die Kapazitäten, Innovationsabteilung, BIM-Abteilung, vielleicht hat man selber sogar intern Data Scientists eingestellt, weil man sagt, okay, wir machen das Thema zu einer unserer Kernkompetenz, wenn man das machen möchte. Oder man sagt eben bewusst, wir holen uns externe Ressourcen dazu, sei es Startups, sei es Beratungen oder eben auch größere, ältere Softwarehäuser. Das sind ja alles völlig valide Herangehensweisen. Und dann eben gemeinsam dieses Problem zu lösen. Ich glaube, wichtig ist eben nicht eine Agenda von oben herunter zu diktieren, sondern eben eher bottom-up zu gehen und wirklich bei dem Nutzer immer anzufangen, weil das ist im Endeffekt der größte Stellhebel und auch der kritische Faktor oder die Sollbruchstelle, könnte man sagen, im Bau, die auf jeden Fall gewährleistet sein muss. Genau, ansonsten mit Leuten umgeben, glaube ich, das gilt für Unternehmer in einem super jungen Stadium, wie für Unternehmer in einem oder UnternehmerInnen in einem alten Stadion, mit Leuten umgeben, die ein offenes Mindset haben, die in die Zukunft denken, dass man selber auch eben dieses Mindset entwickelt, diese Strategien entwickelt und das dann wieder ins eigene Unternehmen reinträgt. Also der Austausch innerhalb der Branche, aber auch branchenübergreifend, ist, glaube ich, etwas, was wir alle viel zu wenig machen und worüber man immer super, super viele neue Erkenntnisse hat.
Cool. Ja, danke schön. Max?
Sehr spannend. Genau, das Thema Zukunft, was sehen wir? Ich probiere mich da mal ein bisschen zu lösen, auch von sowieso von Spectre, aber auch von der Bauindustrie. Ich glaube, dieses ganze Thema Generative AI ist noch nicht auserzählt. Wir haben gesehen, dass Large Language Models immer besser werden, der Kontext wird immer größer. Man kann inzwischen super komplexe Fragestellungen auch akkurat beantworten, wenn man die entsprechende Kontextgröße hat und das Wissen mitgibt. Das kann auf den Bau bezogen dann die Norm sein, das kann die VOB sein und so weiter. Das heißt, da wirklich mit Sprache zu interagieren, Wissen zu kondensieren und zugänglich zu machen, gerade auch für Nachwuchs, halte ich für sehr wichtig und sehr relevant. Das heißt, dass man quasi aus der Uni kommt, aber man ist ein Experte, weil man immer den Experten an der Hand hat. So sind wir alle aufgewachsen, ne? Weil man googelt seine Probleme und braucht nicht mehr alles wissen. Und der nächste Schritt ist eben, man hat diesen Experten an der Hand. Und ich denke, das ist super wichtig. Generell in der Generative AI gibt es super viele Sachen, die man sich überlegen kann, wie das in der Bauindustrie angewendet werden kann. Ich habe letztens ein Startup gesehen, die aus 2D-Sketches auf einem Papier ein 3D-Modell erzeugen können, also tatsächlich dann mit ein bisschen Image-Processing und eben der Generative AI tatsächlich dann zu anfangen zu modellieren. Das heißt, Bauunternehmen brauchen dieses Invest eventuell gar nicht mehr zu sagen, hey, ich muss Leute einstellen, die da Experten sind, sondern das macht die KI für mich und dann passiert der Rest von ganz alleine. Ich denke aber, es gibt wahnsinnig viele Bereiche. Also abgesehen von der Generative AI wird Image Processing immer besser. Das heißt, dass man mit Video-Fotodaten auf der Baustelle Erkenntnisse gewinnt, die man sonst nicht gewinnen könnte, zum Thema Dokumentation, Mängel erkennen, Vorhersagen, Status erkennen. Ich denke, das ist ein Riesenfeld, sehen wir auch auf den Messen, dass da einfach wahnsinnig viel passiert. Wo es dann richtig spannend wird, ist, wenn man diese Sachen miteinander integriert. Das heißt, man hat irgendwie vielleicht Spectre für seine Planung, seine Dokumentation und jemand anders, der in diesem Image Processing absoluter Experte ist, dass man dann diese gemeinsame Dokumentations- und Fortschrittsplattform schafft, finde ich persönlich ein super spannendes Thema, die Schnittstellen da offen zu halten. Und ja, ich glaube, das sind so die spannendsten Sachen, die wir sehen, die auch direkt mehrwertstiftend sind. Es wird noch viele Ideen geben, die nicht direkt einen Anwendungsfall haben und die irgendwie super cool und beeindruckend sind. Aber ich denke mal, das sind so meine Takes, die sofort Mehrwert stiften.
Also ich glaube, wir haben eine super interessante Reise durch die Themen gemacht. Die Flughöhen extrem verändert, von sehr tief zu sehr hoch. Ich glaube, das war sehr spannend und ich denke, die Hörerinnen und Hörer können sich da einiges mitnehmen. Von meiner Seite aus vielen Dank und ich glaube, und hoffe, dass es nicht das letzte Gespräch gewesen ist. Und ich glaube, man läuft sich an vielen, vielen Orten in der nächsten Zeit auf jeden Fall über den Weg. Von meiner Seite aus vielen Dank.
Also super, danke auch. Ich schließe mich da auch an. Danke. Ich glaube, eine spannende und sehr volle Folge mit vielen Ideen. Also wer jetzt das digitale Papier und den digitalen Bleistift zückt und sich mal notiert, was er tun kann, der wird eine gute Liste haben. Und Martin Flughöhe, ich nehme das nochmal mit, ganz down to earth. Ich glaube, das Thema Schienbeinschützer könnte auch zur Standardsicherheitsausstattung auf den Baustellen in Zukunft werden, wenn wir dann doch viele Dinge antreten und anstoßen. In Zukunft ist das vielleicht doch ganz wichtig. Und darum geht's ja hier immer. Wir wollen Dinge anstoßen, natürlich konstruktiv und nicht mit blauen Flecken, aber nach vorne. Ich wünsche mir und wünsche euch natürlich und auch der Branche, dass viele der Ideen tatsächlich ins Handeln umgewandelt werden. Ich wünsche mir, dass viele, die das hören, hier sagen, Mensch, was können wir da tun? Lass uns mal in den Dialog gehen. Und insofern freue ich mich auch, wenn wir den Dialog dann irgendwann mal miteinander wieder fortsetzen, auch im Rahmen außerhalb des Podcasts, aber auch im Podcast hier.
Definitiv. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.